From the conference center at
aus dem Konferenzzentrum am Tempelplatz in Salt Lake City übertragen wir die Samstagnachmittagsversammlung der 186. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Bei der Konferenz sprechen Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche. Für die Musik sorgt ein Chor von Missionaren aus der Missionarsschule in Provo. Diese Sendung ist eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt. Präsident Dieter F. Uchtdorf, zweiter Ratgeber in der ersten Präsidentschaft der Kirche, leitet diese Versammlung.
Liebe Brüder und Schwestern, wir begrüßen Sie zur Samstagnachmittagsversammlung der 186. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi der Heiligen letzten Tage. Präsident Thomas S. Monson, der den Vorsitz führt, hat mich gebeten, diese Versammlung zu leiten. Wir begrüßen alle Anwesenden und alle, die in ihren Pfahlzentren oder anderweitig an der Versammlung teilnehmen. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt ein Missionarschor von der Missionarschule in Provo in Utah unter der Leitung von Ryan Agott, Elmo Keck mit Linda Margitz und Bonnie Goodliffe an der Orgel. Der Chor eröffnet diese Versammlung mit dem Lied »O wie lieblich war der Morgen«. Das Anfangsgebet spricht dann Elder Daniel L. Johnson von den 70ern. Präsident Henry B. Eyring, erster Ratgeber in der ersten Präsidentschaft, wird Ihnen dann die führenden Amtsträger und die Gebietssiebziger der Kirche zur Bestätigung vorlegen.
Our heavenly Father, we have
unser Vater im Himmel, demütig neigen wir unser Haupt an diesem Nachmittag vor dir, die wir hier versammelt sind in diesem Konferenzzentrum und überall auf der Welt, um von deinen Dienern unterwiesen zu werden. Wir sind dankbar, dass wir Präsident Thomas S. Monson, deinen Propheten, als unseren Führer haben und bitten dich, dass du ihn segnest. Unser Vater im Himmel, wir beten aufrichtig um Führung für diejenigen, die für heute Ansprachen vorbereitet haben und bitten dich, dass dein Geist bei ihnen ist, damit sie die Gefühle und die Gedanken, die sie vorbereitet haben, gut übermitteln können. Wir bitten dich, dass du die Zuhörer segnest, dass wir belehrbar sind durch den Heiligen Geist und dass dein Geist zu uns sprechen möge, in welchen Umständen wir uns auch befinden mögen. Hilf uns, dass wir die Entscheidungen in unserem Leben treffen können, die uns dir näher bringen. Wir möchten dir unsere Liebe und unsere Dankbarkeit versichern. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Brüder und Schwestern, Präsident Monson hat mich gebeten, Ihnen die Namen der führenden Amtsträger und der Gebietssitzige der Kirche zur Bestätigung vorzulegen. Es wird vorgeschlagen, dass wir Thomas Spencer Monson als Propheten, Seher und Offenbarer und als Präsidenten der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage bestätigen. Henry Bennion Eyring als ersten Ratgeber in der ersten Präsidentschaft und Dieter Friedrich Uchtdorf als zweiten Ratgeber in der ersten Präsidentschaft. Wer dafür ist, zeige es. Falls jemand dagegen ist, zeige er es. Es wird vorgeschlagen, dass wir Russell Marion Nelson als Präsidenten des Kollegiums der Zwölf Apostel bestätigen, sowie als Mitglieder dieses Kollegiums
Don H. Oakes, M. Russell Ballard, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, R. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson, Dale G. Renlund. Those in favor, please.
Wer dafür ist, zeige es bitte. Wer dagegen ist, zeige es. Es wird vorgeschlagen, dass wir die Ratgeber in der ersten Präsidentschaft und das Kollegium der zwölf Apostel als Propheten, Seher und Offenbarer bestätigen. Alle, die dafür sind, zeigen es bitte. Falls jemand dagegen ist, zeige er es bitte auch. Es wird vorgeschlagen, dass wir Elder Daniel L. Johnson,
Kent F. Richards und Francisco J. Vinas als General 3070s und Grant
den Dienst als Generalautorität 70er entlassen und sie emeritieren. Auch würdigen wir den Dienst von Elder Per G. Malm, der am 26. Juli verstorben ist. Wir sprechen Schwester Malm, ihren Kindern und Enkelkindern unsere Liebe und unser aufrichtiges Beileid aus. Wer sich unserem Dank für den hervorragenden Dienst, den diese Brüder geleistet haben, anschließen möchte, zeige es bitte. Es wird vorgeschlagen, dass wir Alan R. Walker als Gebietssitziger entlassen. Wer sich dem Dank für Bruder Walker und seinen geleisteten Dienst anschließen möchte, zeige es bitte. Es wird vorgeschlagen, dass wir die folgenden Brüder als Gebietssitziger bestätigen. Banuka Hirandani und Sandino Roman. Alle, die dafür sind, zeigen es bitte. Falls jemand dagegen ist, zeige er es. Es wird vorgeschlagen, dass wir die übrigen Generalautoritäten, Gebietssitziger und die Präsidentschaften der Hilfsorganisationen bestätigen, wie sie derzeit im Amt sind. Alle, die dafür sind, zeigen es bitte. Falls jemand dagegen ist, zeige er es bitte auch. Präsident Monson, das Abstimmungsergebnis wurde vermerkt. Diejenigen, die gegen einen der Vorschläge gestimmt haben, wenden sich bitte an ihren Pfahlpräsidenten. Brüder und Schwestern, vielen Dank für Ihren beständigen Glauben und Ihre Gebete zugunsten der Führer der Kirche.
Thank you, President Eyring. Thank you, brothers and sisters.
Danke, Präsident Eyring und Ihnen, Brüder und Schwestern. Der Chor erfreut uns nun mit dem Lied Taufe. Nach dem Gesang hören wir von Elder Quentin L. Cook und Elder Gary E. Stevenson vom Kollegium der Zwölf Apostel.
Ewiges Leben ist die größte aller Gaben Gottes und wird denen gewährt, die Gottes Gebote halten und bis ans Ende ausharren. Hingegen wird ewiges Leben mit unserem himmlischen Vater denjenigen verwehrt, die im Zeugnis von Jesus nicht tapfer sind. Unserer Tapferkeit stehen einige Stolpersteine im Weg, die uns davon abhalten können, unser Ziel, das ewige Leben, zu erreichen. So ein Stolperstein kann durchaus komplex sein. Lassen Sie es mich erläutern. Vor vielen Jahren errichtete mein Vater ein kleines Blockhaus auf der Ranch, wo er aufgewachsen war. Der Ausblick über die Felder und Wiesen war grandios. Als die Wände des Blockhauses hochgezogen wurden, kam ich zu einem Besuch vorbei. Überrascht stellte ich fest, dass man durch das Fenster mit der schönsten Aussicht direkt auf einen Strommast blickte, der nicht weit vom Haus entfernt war. Der Mast störte mich sehr und lenkte mich von der herrlichen Aussicht ab. Ich sagte, Papa, warum hast du zugelassen, dass der Strommast direkt vor dem Fenster aufgestellt wird? Mein Vater, ein sehr pragmatischer und ruhiger Mann, rief einigermaßen entrüstet aus, Quentin, dieser Strommast ist für mich das Schönste auf der ganzen Ranch. Dann erklärte er, wenn ich den Mast sehe, wird mir wieder bewusst, dass ich, im Gegensatz zu damals, als ich hier aufwuchs, kein Wasser mehr in Behältern von der Quelle zum Haus hochschleppen muss, damit ich kochen, die Hände waschen oder baden kann. Ich muss abends keine Kerzen oder Öllampen mehr anzünden, wenn ich etwas lesen möchte. Ich möchte den Strommast genau im Blickfeld haben, wenn ich aus dem Fenster schaue. Mein Vater sah den Strommast mit ganz anderen Augen. Für ihn bedeutete der Mast ein besseres Leben, während ich ihn als ein Ärgernis betrachtete, das den herrlichen Ausblick behinderte. Die Kraft des Stroms, Licht und Sauberkeit waren meinem Vater mehr wert als ein schöner Ausblick. Während mein Vater die praktische, symbolische Bedeutung des Strommasts sah, sah ich ihn nur als Stolperstein. Ein Stolperstein ist ein Hindernis, das unserer Überzeugung oder Erkenntnis oder unserem Fortschritt im Weg steht. Im geistigen Sinne bedeutet Stolpern in Sünde oder Widerspenstigkeit verfallen. Ein Stolperstein kann alles sein, was uns davon abhält, rechtschaffene Ziele zu erreichen. Wir können es uns nicht leisten, dass Stolpersteine unser Zeugnis vom Vater und vom Sohn verwirren und verkomplizieren. Wir dürfen nicht in diese Falle tappen. Unser Zeugnis vom Vater und vom Sohn muss rein und einfach bleiben. So einfach wie die Erklärung, die mir mein Vater gab, als es um den Strommast auf der Ranch ging. Was gehört zu den Stolpersteinen, die unser reines und einfaches Zeugnis vom Vater und vom Sohn verwirren und verkomplizierend uns davon abhalten, in diesem Zeugnis tapfer zu sein? Ein Stolperstein sind die Philosophien der Menschen. Uns geht es um Erkenntnis jeder Art. Wir glauben, dass die Herrlichkeit Gottes Intelligenz ist. Aber wir wissen auch, dass die vom Widersacher bevorzugte Strategie darin besteht, Menschen von Gott wegzuführen und sie dadurch stolpern zu lassen, dass sie den Philosophien der Menschen mehr Wert beimessen als dem Erretter und seinen Lehren. Aufgrund eines wundersamen, lebensverändernden Erlebnisses mit dem Erretter wurde der Apostel Paulus ein zuverlässiger Zeuge für Jesus Christus. Seine besondere Vorgeschichte bereitete Paulus darauf vor, Zugang zu Menschen unterschiedlichster Kulturen zu finden. Er schätzte die direkte Einfachheit der Thessalonicher und das freundliche Mitgefühl der Philipper. Anfangs fand er es schwieriger, einen Zugang zu den intellektuell anspruchsvollen Griechen zu finden. In Athen versuchte er auf dem Areopag einen philosophischen Ansatz, wurde aber zurückgewiesen. Den Korinthern wollte er dann einfach nur Christus als den Gekreuzigten verkünden. Der Apostel Paulus selbst sagte: Meine Botschaft und Verkündigung war nicht Überredung durch gewandte und kluge Worte, sondern war mit dem Erweis von Geist und Kraft verbunden, damit sich euer Glaube nicht auf Menschenweisheit stützte, sondern auf die Kraft Gottes. Einige der großartigsten Ausführungen über den Erretter und seine irdische Mission stehen in 1. Korinther. Ein Kapitel daraus, Kapitel 15, ist durch Aufführungen des Messias von Georg Friedrich Händel weltweit bekannt geworden. Es enthält tiefgründige Lehren über den Erretter. Der dritte Teil des Messias, direkt nach dem Halleluja, besteht zum größten Teil aus Schriftstellen aus 1. Korinther 15. In einigen der Verse beschreibt Paulus in wunderschönen Worten, was der Erretter vollbracht hat. Zitat: Nun aber ist Christus von den Toten auferweckt worden als der Erste der Entschlafenen. Da nämlich durch einen Menschen der Tod gekommen ist, kommt durch einen Menschen auch die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Gott aber sei Dank, der uns den Sieg geschenkt hat durch Jesus Christus, unseren Herrn. Zitat Ende. Wir wissen, dass der Abfall vom Glauben unter anderem deshalb stattgefunden hat, weil man die Philosophien der Menschen über die einfache, grundlegende Lehre von Christus erhob. Anstelle der Einfachheit der Botschaft Jesu wurden viele klare und kostbare Wahrheiten verändert oder gingen verloren. Tatsächlich nahm das Christentum einige philosophische Traditionen der Griechen an, um den christlichen Glauben der bestehenden Kultur anzupassen. Der Historiker Will Durant schreibt: Das Christentum hat den heidnischen Glauben nicht abgeschafft, es hat ihn übernommen. Das schon absterbende griechische Gedankengut erwachte in verwandelter Form zu neuem Leben. Zitat Ende. Es war in der Vergangenheit so und ist auch heute so, dass manche Menschen das Evangelium Jesu Christi ablehnen, weil es ihrer Meinung nach intellektuell nicht anspruchsvoll genug ist. In der Anfangszeit der Wiederherstellung gab es viele, die zumindest von sich behaupteten, den Lehren Jesu zu folgen. Viele Länder betrachteten sich selbst als christlich. Aber selbst damals wurde über eine noch schwierigere Zeit in unseren Tagen prophezeit. Heber C. Kimball gehörte zum ersten Kollegium der 12 Apostel in dieser Evangeliumszeit und war erster Ratgeber von Präsident Brigham Young. Er warnte: Die Zeit wird kommen, da wir in diesen friedlichen Tälern verwirrt werden, und zwar derart, dass wir das Gesicht eines Heiligen nicht mehr von dem eines Feindes des Gottesvolkes unterscheiden können. Dann ist die Zeit gekommen, nach dem großen Sieb Ausschau zu halten, denn es wird eine Zeit des großen Aussiebens geben und viele werden fallen. Er gelangte zu dem Schluss, eine Prüfung steht bevor. Heutzutage ist der Einfluss des Christentums in vielen Ländern, auch in den Vereinigten Staaten, beträchtlich zurückgegangen. Wo es keinen religiösen Glauben gibt, fühlt man sich Gott gegenüber auch nicht verantwortlich. Daher ist es schwierig, allgemeingültige Werte festzulegen. Tiefste Überzeugungen stehen sich gegenüber. Dies geschieht leider auch bei einigen Mitgliedern der Kirche, die ihre Orientierung verlieren und sich von aktuellen Meinungen beeinflussen lassen, von denen viele eindeutig nicht rechtschaffen sind. In Übereinstimmung mit Heber C. Kimballs Prophezeiung sagte Elder Neil A. Maxwell 1982, wegen Versäumnissen in rechtschaffenem Verhalten, auf die keine Umkehr folgt, wird ein großes Aussieben stattfinden. Ein paar werden aufgeben, statt bis ans Ende auszuhalten. Ein paar werden sich von Abtrünnigen täuschen lassen. Ebenso werden einige Anstoß nehmen, denn jede Evangeliumszeit hat genügend Stolpersteine. Zitat Ende. Ein weiterer Stolperstein ist es, Sünde nicht als das sehen zu wollen, was sie ist. Eine beunruhigende Erscheinung unserer Zeit ist, dass sich viele Menschen sündhaftem Verhalten hingeben, es aber nicht als solches betrachten. Sie haben kein schlechtes Gewissen und wollen nicht zugeben, dass ihr Verhalten moralisch verwerflich ist. Selbst einige, die vorgeben, sie würden an den Vater und den Sohn glauben, nehmen fälschlicherweise an, dass ein liebender Vater im Himmel ein Verhalten, das gegen seine Gebote verstößt, folgenlos lassen sollte. Diese Ansicht war offenbar auch Corianton, der Sohn Almas des Jüngeren im Buch Mormon. Er hatte sich schwerer moralischer Verfehlungen schuldig gemacht und Alma erteilte ihm Ratschläge. Wir können uns glücklich schätzen, dass der große Prophet Alma, der ja den finstersten Abgrund und das wunderbare Licht Gottes erlebt hatte, seine Unterweisung aufgezeichnet hat. Im 39. Kapitel des Buches Alma lesen wir, wie er seinem Sohn bei dessen Umkehr half und dann erklärte, wie Christus Sünde wegnehmen kann. Er machte Corianton klar, dass Umkehr notwendig ist, weil nichts Unreines das Reich Gottes ererben kann. Alma 42 enthält einige der großartigsten Aussagen über das Sühnopfer in den gesamten Heiligen Schriften. Alma erklärte Corianton, dass es nicht ungerecht ist, wenn der Sünder einem Zustand des Elends überantwortet wird. Aber er fügte hinzu, dass der barmherzige Gott von Adam an einen Zeitraum für die Umkehr gewährt hat. Denn ohne Umkehr wäre der große Plan der Errettung vereitelt gewesen. Alma bezeichnet Gottes Plan auch als Plan des Glücklichseins. Almas Lehren sind sehr aufschlussreich. Denn siehe, die Gerechtigkeit macht alle ihre Forderungen geltend und die Barmherzigkeit beansprucht auch all das ihre. Und so wird niemand als nur der wahrhaft Reumütige errettet. Im rechten Licht betrachtet sind die herrlichen Segnungen der Umkehr und des Gehorsams gegenüber den Lehren Jesu ungeheuer wichtig. Es ist nicht ungerecht, dass sich klar und deutlich über die Folgen von sündhaften Entscheidungen und ausbleibender Umkehr zu äußern, so wie es Alma gegenüber Corianton tat. Hierzulande sagt man öfter, früher oder später muss sich jeder zu einem Bankett der Konsequenzen niedersetzen. Der beeindruckende, zelestiale Segen des Sühnopfers Christi besteht darin, dass durch Umkehr sündhaftes Verhalten ausgelöscht wird. Nachdem Corianton umgekehrt war, sagte Alma abschließend zu ihm, lass dich von diesen Dingen nicht mehr beunruhigen, sondern lass dich nur von deinen Sünden beunruhigen mit jener Unruhe, die dich hinabführt zur Umkehr. Über das Ziel hinauszuschauen ist auch ein Stolperstein. Der Prophet Jakob bezeichnete die Juden seiner Zeit als ein halsstarriges Volk, das Klarheit verachtet und die Propheten umgebracht und nach Dingen getrachtet hat, die sie nicht haben verstehen können. Darum müssen sie wegen ihrer Blindheit, und diese Blindheit kam, weil sie über das Ziel hinausgeschaut haben, notwendigerweise fallen. Es gibt viele Beispiele, wie man über das Ziel hinausschaut. Ein markantes Beispiel heutzutage ist der Hang zu Extremen. Auf das Evangelium bezogen bedeutet das, dass jemand irgendeinen Evangeliumsgrundsatz über andere gleichermaßen wichtige Grundsätze erhebt und eine Meinung vertritt, die über die Lehren der Führer der Kirche hinausgeht oder ihnen widerspricht. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn jemand dem Wort der Weisheit etwas hinzufügt oder etwas daran ändert oder einen Teil daraus nachdrücklich hervorhebt und diese Ansicht vehement vertritt. Ein weiteres Beispiel sind teure Vorbereitungen auf Weltuntergangsszenarien. Bei beiden Beispielen werden andere aufgefordert, die eigene Auslegung zu akzeptieren. Wer aus einem Gesundheitsgesetz oder irgendeinem anderen Grundsatz eine Form des religiösen Fanatismus macht, schaut über das Ziel hinaus. Der Herr hat verkündet, wer auch immer mehr oder weniger als dies verkündet, der ist nicht von mir. Wenn wir irgendeinem Grundsatz solche Bedeutung zumessen, dass wir uns anderen, gleichermaßen wichtigen Grundsätzen weniger verpflichtet fühlen, oder wenn wir eine Meinung vertreten, die den Lehrern der Führer der Kirche widerspricht oder darüber hinausgeht, schauen wir über das Ziel hinaus. Auch gibt es einige Mitglieder, die eine bestimmte Sache, so gut sie auch sein mag, über grundlegende Lehren des Evangeliums erheben. Sie fühlen sich in erster Linie dieser Sache verpflichtet und ihre Verpflichtung gegenüber dem Erretter und seinen Lehren tritt an zweite Stelle. Wenn wir irgendetwas über unsere Hingabe an den Erretter stellen, wenn wir durch unser Verhalten zeigen, dass wir ihn lediglich als einen weiteren Lehrer ansehen und nicht als den Sohn Gottes, dann schauen wir über das Ziel hinaus. Jesus Christus ist das Ziel. Aus dem 76. Abschnitt des Buches Lehre und Bündnisse geht klar hervor, im Zeugnis von Jesus tapfer zu sein, ist der einfache grundlegende Test, der diejenigen, die die Segnungen des celestialen Reiches erben, von denen im geringeren terrestrialen Reich trennt. Um tapfer zu sein, müssen wir den Blick fest auf die Macht Jesu Christi und seines Sühnopfers richten, die den Tod überwindet und die uns durch unsere Umkehr von Sünde reinwäscht, und wir müssen der Lehre Christi folgen. Außerdem brauchen wir das Licht und die Erkenntnis, die wir aus dem Leben und den Lehren des Erretters gewinnen, damit wir auf den Weg geführt werden, der durch Bündnisse einschließlich der heiligen Handlungen des Tempels vorgezeichnet ist. Wir müssen beständig in Christus sein, uns an seinem Wort weiden und bis ans Ende ausharren. Wenn wir in unserem Zeugnis von Jesus tapfer sein wollen, müssen wir die Stolpersteine meiden, die den Fortschritt von vielen ansonsten ehrenhaften Männern und Frauen aufhalten und verhindern. Fassen wir doch den Entschluss, immer in seinem Dienst zu stehen. Auf der Suche nach Erkenntnis müssen wir die Philosophien der Menschen, die unsere Hingabe an den Erretter schwächen, meiden. Wir müssen Sünde als das betrachten, was sie ist, und das Sühnopfer Jesu durch Umkehr annehmen. Wir dürfen nicht über das Ziel hinausschauen, sondern müssen unseren Blick fest auf Jesus Christus richten, unseren Erretter und Erlöser und seiner Lehre folgen. Mein Vater sah den Strommast als Mittel, uns mit der Kraft des Stroms, mit Licht und reichlich Wasser zum Kochen und Waschen zu versorgen. Es war ein Trittstein, der sein Leben verbesserte. Ein Autor schlägt vor, aus Stolpersteinen Trittsteine zu machen, die zu einem edlen Charakter und zum Himmel führen. Wenn wir in unserem Zeugnis von Jesus tapfer sind, ist dies ein Trittstein, der uns dahin bringt, der Gnade des Erretters und des celestialen Reiches würdig zu werden. Jesus Christus ist der einzige Name unter dem Himmel, durch den wir errettet werden können. Voller Gewissheit gebe ich Zeugnis für den Sohn Gottes und seine alles überragende Rolle im Plan des Vaters. Im Namen Jesu Christi. Amen.
In Gedanken stelle ich mir euch, die heranwachsende Generation, vor, wie ihr diese Konferenzversammlung irgendwo auf der Welt anschaut oder anhört. Ich möchte euch eine wahre Begebenheit erzählen, eine Geschichte, die uns als Beispiel dient und etwas Wichtiges lehrt. Sie kann euch zeigen, wie ihr dem Herrn näher kommt und mehr Kraft erlangt, Versuchungen zu widerstehen. Die Geschichte handelt von einem kleinen Mädchen, das in New York lebte. Schon bevor es 3 Jahre alt war, verlor es seinen Vater, als dessen Boot auf einem großen See unterging. Sie, ihre Mutter, ihr älterer Bruder und ihre jüngere Schwester zogen in eine neue Stadt. in einem anderen Bundesstaat, um bei ihrer Tante und ihrem Onkel zu wohnen. Irgendwann, nachdem die Familie angekommen war, trafen Missionare und Mitglieder einer neu gegründeten Religionsgemeinschaft in der Stadt ein und verkündeten die herrliche Botschaft von der Wiederherstellung des Evangeliums. Sie erzählten eine erstaunliche Geschichte von einem Engel, der einem jungen Mann namens Joseph Smith einen alten Bericht überbracht hatte, den dieser dann durch die Macht Gottes übersetzt hatte. Zwei der Besucher, Oliver Cowdery und John Whitmer, hatten die gravierten Metallseiten des alten Berichts sogar mit eigenen Augen gesehen. Und Whitmer bezeugte, dass er die goldenen Platten in seinen Händen gehalten hatte. Dieser Bericht war erst kurze Zeit zuvor veröffentlicht worden und Bruder Whitmer hatte das Buch mitgebracht. Das Buch hieß natürlich Das Buch Mormon. Als die 12-jährige Mary die Missionare über das Buch sprechen hörte, hatte sie ein besonderes Gefühl im Herzen. Und obwohl das Buch Mormon dick war und sehr viele Seiten hatte, wollte sie es unbedingt lesen. Als Bruder Whitmer sich verabschiedete, gab er Bruder Isaac Morley eines der kostbaren Exemplare des Buches. Bruder Morley war ein Freund von Marys Onkel und ein örtlicher Führungsbeamter in der neuen Kirche. Mary schrieb später: Ich bin in Bruder Morleys Haus. Ich ging in das Haus und bat ihn, mir das Buch zu zeigen. Er gab es mir. Als ich es sah, verspürte ich so stark den Wunsch, es zu lesen, dass ich mich nicht zurückhalten konnte. Ihn fragte, ob ich es nach Hause nehmen und lesen dürfe. Er sagte, ich hätte kaum Zeit gehabt, selbst ein Kapitel darin zu lesen und dass es bisher nur wenige Brüder gesehen hätten. Aber ich flehte ihn so inständig an, dass er schließlich sagte, mein Kind, wenn du dieses Buch morgen früh vor dem Frühstück zurückbringst, kannst du es mitnehmen. Mary rannte nach Hause und war von dem Buch so gefesselt, dass sie fast die ganze Nacht aufblieb und las. Als sie das Buch am nächsten Morgen zurückgab, sagte Bruder Morley, ich schätze, du hast nicht viel darin gelesen und ich bezweifle, dass du mir auch nur ein Wort davon sagen kannst. Mary stellte sich kerzengerade hin und sagte den ersten Vers im Buch Mormon auswendig auf. Dann erzählte sie die Geschichte vom Propheten Nephi. Später schrieb Mary, er schaute mich erstaunt an und sagte, mein Kind, nimm das Buch mit nach Hause und lies es zu Ende. Ich kann warten. Kurze Zeit später hatte Mary das Buch zu Ende gelesen. Sie war die erste in ihrer Stadt, die das ganze Buch gelesen hatte. Sie wusste, dass es wahr war und vom Vater im Himmel kam. Als sie auf das Buch blickte, blickte sie auf den Herrn. Einen Monat darauf kam ein besonderer Gast zu ihr nach Hause. Mary schrieb über ihre unvergessliche Begegnung an jenem Tag. Als Joseph Smith mich sah, blickte er mich sehr ernst an. Nach einigen Augenblicken gab er mir einen großartigen Segen, schenkte mir das Buch und sagte, er werde Bruder Morley ein anderes geben. Wir alle spürten, dass er ein Mann Gottes war, denn er sprach mit Macht und wie jemand, der Vollmacht hatte. Dieses junge Mädchen, Mary Elizabeth Rawlins, erlebte im Laufe des Lebens noch viele weitere Wunder und bewahrte sich stets ein Zeugnis vom Buch Mormon. Diese Geschichte hat für mich eine besondere Bedeutung, weil Mary die Schwester meines Ur-Ur-Urgroßvaters ist. Durch Marys Beispiel und die Erfahrung, die ich selbst gemacht habe, weiß ich, dass man nie zu jung dafür ist, sich um ein persönliches Zeugnis vom Buch Mormon zu bemühen und es zu erlangen. Aus Marys Geschichte könnt ihr alle etwas Wichtiges lernen. Jeder von euch jungen Männern, jungen Damen und Kindern kann das Gleiche verspüren wie sie. Wenn ihr das Buch Mormon lest und mit dem Wunsch zu wissen, dass es wahr ist, betet, könnt ihr die gleiche Eingebung im Herzen empfangen wie Mary. Vielleicht stellt ihr auch fest, dass ihr die gleiche Bestätigung verspürt, wenn ihr aufsteht und Zeugnis für das Buch Mormon ablegt. Der Heilige Geist spricht zu eurem Herzen. Ihr könnt diese Bestätigung auch verspüren, wenn ihr hört, wie andere Zeugnis für das Buch Mormon geben. Jedes dieser geistigen Zeugnisse kann dazu beitragen, dass das Buch Mormon der Schlussstein eures Zeugnisses wird. Darauf möchte ich etwas näher eingehen. Der Prophet Joseph Smith, der das Buch Mormon durch die Gabe und Macht Gottes übersetzt hat, erklärte, das Buch Mormon sei das richtigste aller Bücher auf Erden und der Schlussstein unserer Religion. Seit das Buch Mormon 1830 zum ersten Mal gedruckt wurde, sind über 174 Millionen Exemplare in 110 verschiedenen Sprachen veröffentlicht worden. Was zeigt, dass das Buch Mormon noch immer der Schlussstein unserer Religion ist. Aber was bedeutet das für jeden Einzelnen von euch? In der Architektur ist ein Schlussstein ein zentraler Bestandteil eines Torbogens. Er ist der keilförmige Stein in der Mitte am höchsten Punkt des Gewölbebogens. Er ist der wichtigste Stein, weil er dafür sorgt, dass die Seiten des Bogens stehen bleiben und der Bogen nicht einstürzt. Auch ist er das Bauelement, das sicherstellt, dass das Tor oder die Öffnung passierbar ist. Auf das Evangelium bezogen ist er eine Gabe und eine Segnung vom Herrn. Ist es eine Segnung, dass der Schlussstein unserer Religion etwas so Fühlbares und Greifbares ist, wie das Buch Mormon, das man in der Hand halten und lesen kann? Könnt ihr das Buch Mormon als euren Schlussstein, als das Zentrum eurer geistigen Kraft sehen? Präsident Ezra Taft Benson ist näher auf die Aussage von Joseph Smith eingegangen. Er hat gesagt, in dreierlei Hinsicht ist das Buch Mormon der Schlussstein unserer Religion. Es ist der Schlussstein im Zeugnis von Christus, der Schlussstein unserer Lehre und der Schlussstein unseres Zeugnisses. Präsident Benson fügte hinzu, das Buch Mormon lehrt uns Wahrheit und gibt Zeugnis von Christus. Das ist aber nicht alles. In diesem Buch steckt eine Macht, die sich auf ihr Leben überträgt, sobald sie beginnen, sich ernsthaft damit zu befassen. Sie haben mehr Kraft, Versuchungen zu widerstehen. Sie finden die Kraft, auf dem engen und schmalen Pfad zu bleiben. Zitat Ende. Bei mir war es so, dass das Buch Mormon im Laufe der Jahre und durch mehrere Erlebnisse der Schlussstein meines Zeugnisses wurde. Ein eindrucksvolles Erlebnis, das mein Zeugnis gestärkt hat, trug sich zu, als ich als junger Missionar in meinem ersten Gebiet war, Kumamoto in Japan. Mein Mitarbeiter und ich gingen von Tür zu Tür. Wir begegneten einer Großmutter, die uns freundlich in ihren Hauseingang bat, der auf Japanisch Genkan heißt. Es war ein heißer Tag und sie bot uns ein kaltes Getränk an. Ich war noch nicht lange in Japan und ich hatte erst kurz zuvor das Buch Mormon zu Ende gelesen und betete darum, mit Bestimmtheit zu wissen, dass es wahr ist. Da ich noch neu in Japan war, war mein Japanisch nicht sonderlich gut. Tatsächlich glaube ich, diese Frau hat nicht viel von dem verstanden, was ich sagte. Ich fing an, ihr etwas über das Buch Mormon zu erzählen und zu beschreiben, wie Joseph Smith von einem Engel über einen alten Bericht erhalten hatte, der auf Platten eingraviert war und wie er ihn durch die Macht Gottes übersetzt hatte. Als ich Zeugnis dafür ablegte, dass das Buch Mormon das Wort Gottes und ein weiterer Zeuge für Jesus Christus ist, empfing ich eine klare, starke Eingebung, begleitet von einem tiefen Empfinden von Trost und Ruhe. In den Schriften wird es so beschrieben, dass dein Herz in dir brennt. Dieses Gefühl bestätigt mir auf machtvolle Weise, dass das Buch Mormon wahrhaftig das Wort Gottes ist. Als ich damals mit dieser japanischen Großmutter sprach, übermannten mich meine Gefühle so sehr, dass mir die Tränen kamen. Ich habe die besonderen Gefühle, das Gefühl an diesem Tag nie vergessen. Auch jeder von euch kann ein persönliches Zeugnis von diesem Buch erlangen. Ist euch bewusst, dass das Buch Mormon für euch und für eure Zeit geschrieben ist? Dieses Buch ist eine der Segnungen, die wir in der sogenannten Evangeliumszeit der Fülle erhalten haben. Das Buch Mormon wurde zwar von inspirierten Verfassern in alter Zeit geschrieben, von denen viele Propheten waren. Sie und ihre Zeitgenossen hatten jedoch nicht den Vorteil, das ganze Buch zu besitzen. Ihr könnt heute ganz einfach auf den heiligen Bericht zugreifen, den Propheten, Priester und Könige geschätzt, mit Begeisterung angenommen und bewahrt haben. Ihr habt den Vorteil, das ganze Buch Mormon in den Händen zu halten. Interessanterweise hat einer der Propheten im Buch Mormon, nämlich Moroni, unsere Zeit, eure Zeit, vorhergesehen. In einer Vision vor vielen hundert Jahren hat er sogar euch gesehen. Moroni schrieb, siehe, der Herr hat mir Großes und Wunderbares in Bezug auf jeden Tag gezeigt, da dieses hier, nämlich das Buch Mormon, unter euch hervorkommen wird. Siehe, Ich spreche zu euch, als seid ihr gegenwärtig, und doch seid ihr es nicht. Aber siehe, Jesus Christus hat euch mir gezeigt, und ich weiß, was ihr tut. Damit das Buch Mormon der Schlussstein eures Zeugnisses wird, fordere ich euch auf zu etwas auf. Ich habe vor kurzem erfahren, dass viele junge Leute durchschnittlich 7 Stunden am Tag damit verbringen, auf den Bildschirm eines Fernsehers, eines Computers oder eines Smartphones zu schauen. Würdet ihr angesichts dessen eine kleine Änderung vornehmen? Werdet ihr einen Teil dieser täglichen Zeit vor dem Bildschirm, besonders der Zeit, die ihr sozialen Medien, dem Internet spielen oder dem Fernsehen widmet, damit zubringen, im Buch Mormon zu lesen? Wenn die erwähnten Studien stimmen, könnt ihr leicht Zeit für das tägliche Studium des Buches Mormon finden, auch wenn es nur 10 Minuten am Tag sind. Und ihr könnt es auf eine Weise erforschen oder auf einem Gerät oder in Buchform, dass ihr Freude daran findet und es auch versteht. Präsident Nelson hat vor kurzem geraten, wir dürfen nie den Eindruck erwecken, das Lesen des Buches Mormon sei eine lästige Pflicht, etwa wie das Herunterwürgen scheußlicher Medizin, die man schnell schluckt und es danach für alle Zeiten abhakt. Einige von euch jüngeren Kindern könntet es mit euren Eltern, Großeltern oder einem anderen lieben Menschen lesen. Wenn ein Kapitel, ein Vers oder ein Teil so schwierig wird, dass ihr eigentlich aufgeben wollt, dann geht zum nächsten oder übernächsten über. Ich stelle mir vor, wie ihr dem Beispiel von Mary folgt. Ich stelle mir vor, wie ihr begeistert Zeit und einen ruhigen Ort findet, um das Buch Mormon zu lesen. Ich sehe, wie ihr Antworten entdeckt, spürt, dass ihr geführt werdet und euer eigenes Zeugnis vom Buch Mormon und vom Jesus Christus erlangt. Wenn ihr auf das Buch blickt, blickt ihr auf den Herrn. Ihr werdet euch in die Verse dieses kostbaren Buches vertiefen, auf fast jeder Seite eurem geliebten Retter, dem Herrn Jesus Christus, begegnen. Schätzungsweise kommt durchschnittlich alle 1,7 Verse irgendeine Form seines Namens vor. Sogar Christus selbst hat in diesen, den letzten Tagen bezeugt, dass das Buch Mormon wahr ist. Er hat erklärt, so wahr euer Herr und euer Gott lebt. Es ist wahr. Ich bin dankbar für die Aufforderung und die Verheißung, die der Herr durch den Propheten Moroni einem jeden von euch und allen, die das Buch Mormon lesen, gegeben hat. Zum Schluss lese ich nun die Aufforderung und Verheißung vor und füge dem mein Zeugnis hinzu. Und ich möchte euch ermahnen, wenn ihr dieses hier, das Buch Mormon, empfangt, so fragt Gott, den ewigen Vater, im Namen Christi, ob es wahr ist. Und wenn ihr mit aufrichtigem Herzen, mit wirklichem Vorsatz fragt und Glauben an Christus habt, wird er euch durch die Macht des Heiligen Geistes kundtun, dass es wahr ist. Ich gebe Zeugnis für die Wiederherstellung des Evangeliums in diesen, den letzten Tagen und dafür, dass das Buch Mormon ein greifbarer Beweis dieser Wiederherstellung ist. So wie die Worte in diesem Buch vor fast 200 Jahren ein 12-jähriges Mädchen dazu inspiriert haben, sich der wiederhergestellten Kirche Jesu Christi anzuschließen, werden die Wahrheiten, die ihr daran findet, auch euch auf ähnliche Weise erbauen und inspirieren. Sie werden euren Glauben stärken, eure Seele mit Licht erfüllen und euch auf eine Zukunft vorbereiten, die ihr kaum erfassen könnt. Auf den Seiten des Buches werdet ihr die unendliche Liebe und die unbegreifliche Gnade Gottes entdecken. Wenn ihr euch bemüht, den Lehren zu folgen, die ihr daran findet, wird eure Freude vermehrt, euer Verständnis vertieft und ihr werdet die Lösungen finden, die ihr für die vielen Herausforderungen des Erdenlebens sucht. Wenn ihr auf das Buch blickt, blickt ihr auf den Herrn. Das Buch Mormon ist das offenbarte Wort Gottes. Dies bezeuge ich von ganzem Herzen und mit ganzer Seele im Namen Jesu Christi. Amen.
Thank you, brethren.
Danke, Brüder. Es ist nun unser Vorrecht, auf ein Zeichen des Dirigenten uns zu erheben und alle Versammelten hier und mit diesem Chor der Missionare gemeinsam das Lied singen, Auserwählt zu dienen, Nummer 163 im Deutschen Gesangbuch. Danach freuen wir uns, von Elder D. Todd Christofferson vom Kollegium der 12 Apostel zu hören. Ihm folgen Elder W. Mark Bassett und Elder Kazuhiko Yamashita von den 70ern. Der Chor singt dann, Ich gehe, wohin du mich heißt.
This is the 186th Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Dies ist die 186. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage.
Thank you for that stirring anthem.
Vielen Dank für dieses wunderbare Lied. In der Bibel lesen wir, Gott ist die Liebe. Auf vollkommene Weise verkörpert er Liebe und der Mensch verlässt sich stark auf die Beständigkeit und universelle Reichweite der Gottesliebe. Präsident Thomas S. Monson drückt das folgendermaßen aus. Die Liebe Gottes ist für sie da, ob sie diese Liebe nun verdienen zu meinen oder nicht. Sie ist ganz einfach immer vorhanden. Diese göttliche Liebe lässt sich auf mannigfache Weise beleuchten und beschreiben. Heutzutage wird Gottes Liebe häufig bedingungslos genannt. Das stimmt zwar in gewissem Sinne, doch kommt der Begriff bedingungslos in den Heiligen Schriften nirgends vor. In den Schriften wird die Gottesliebe stattdessen große und wunderbare Liebe, vollkommene Liebe, erlösende Liebe und ewige Liebe genannt. Solche Beschreibungen sind zutreffender, da der Ausdruck bedingungslos einen falschen Eindruck von der Liebe Gottes erwecken könnte. Etwa, dass Gott alles und jedes toleriert und alles gutheißt, was wir tun, weil seine Liebe ja bedingungslos ist. Dass er uns nichts abverlangt, weil seine Liebe ja bedingungslos ist. Oder dass alle im Himmelreich Gottes errettet werden, weil Gottes Liebe ja bedingungslos ist. Gottes Liebe ist endlos und bleibt immerfort bestehen. Was das allerdings für uns bedeutet, hängt davon ab, wie wir diese Liebe erwidern. Jesus hat gesagt, wie mich der Vater geliebt hat, so habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. In der Liebe des Heilands zu bleiben, ist gleichbedeutend damit, dass wir seine Gnade empfangen und durch sie vervollkommnet werden. Um seine Gnade zu empfangen, müssen wir Glauben an Jesus Christus haben und seine Gebote halten. Wozu gehört, dass wir von unseren Sünden umkehren, uns zur Sündenvergebung taufen lassen, die Gabe des Heiligen Geistes empfangen und weiterhin gehorsam auf seinem Weg wandeln. Gott liebt uns immer. Aber in unseren Sünden kann er uns nicht erretten. Denken Sie an die Worte Amuleks an Zeezrom, dass der Heiland sein Volk nicht in dessen Sünden erlöse, sondern von dessen Sünden. Da uns ja Sünde unrein macht und nichts Unreines das Himmelreich ererben oder in der Gegenwart Gottes bestehen kann. Und Christus ist Macht gegeben vom Vater, sein Volk von dessen Sünden zu erlösen, infolge von Umkehr. Und darum hat er seine Engel gesandt, die Nachricht von den Bedingungen der Umkehr zu verkünden, die zur Macht des Erlösers führt, zur Errettung ihrer Seele. Das Buch Mormon lehrt uns, dass der Zweck hinter dem Leiden Christi, dem allerhöchsten Beweis seiner Liebe, darin besteht, jenes herzliche Erbarmen zu Wege zu bringen, das die Gerechtigkeit überwältigt und für den Menschen Mittel zu Wege bringt, damit er Glauben zur Umkehr haben kann. Und so kann die Barmherzigkeit die Forderungen der Gerechtigkeit befriedigen und umschließt ihn mit den Armen der Sicherheit, während derjenige, der keinen Glauben zur Umkehr ausübt, dem ganzen Gesetz mit seinen Forderungen der Gerechtigkeit ausgesetzt ist. Darum ist nur für den, der Glauben zur Umkehr hat, der große und ewige Plan der Erlösung zu Wege gebracht. Umkehr ist ein Geschenk an uns, erkauft durch einen unermesslich hohen Preis. Manch einer argumentiert, dass Gott ohne Unterschied jedermann segnet und führt dabei beispielsweise diese Aussage Jesu aus der Bergpredigt an. Gott lässt seine Sonne aufgehen über Bösen und Guten und er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Tatsächlich lässt Gott alle nur möglichen Segnungen auf seine Kinder herabregnen, alle Segnungen, die Liebe und Gesetz und Gerechtigkeit und Gnade zulassen. Und uns gebietet er, ebenso großzügig zu sein. Siehe, ich sage euch, liebt eure Feinde, segnet die, die euch fluchen, tut Gutes denen, die euch hassen und betet für die, die euch böswillig behandeln und euch verfolgen, damit ihr die Kinder eures Vaters seid, der im Himmel ist. Dennoch sind die erhabeneren Segnungen Gottes an unseren Gehorsam geknüpft. Präsident Russell M. Nelson hat erläutert, der prächtige Strauß der Gottesliebe, zu dem auch das ewige Leben gehört, schließt Segnungen ein, für die wir uns würdig machen müssen und auf die wir keinen Anspruch haben, wenn wir unwürdig sind. Der Sünder kann den Willen des Herrn nicht seinem eigenen unterordnen und von ihm verlangen, in seinen Sünden gesegnet zu werden. Wer sich jeder einzelnen Blume aus dem prächtigen Strauß erfreuen möchte, muss Umkehr üben. Neben der Verheißung, dass der Reumütige am letzten Tag emporgehoben und schuldlos und rein gemacht wird, gibt es einen weiteren entscheidenden Aspekt, der dafür spricht, dass wir in der Liebe Gottes bleiben sollen. Wenn wir in seiner Liebe bleiben, können wir unser volles Potenzial verwirklichen. Selbst so werden, wie er ist. Präsident Dieter F. Uchtdorf hat es so erklärt. Die Gnade Gottes stellt nicht nur unsere vorherige Unschuld wieder her, er hat ein viel höheres Ziel. Er möchte, dass seine Söhne und Töchter wie er werden. In der Liebe Gottes zu bleiben, heißt also in diesem Zusammenhang, dass wir uns zur Gänze seinem Willen unterordnen. Es bedeutet, nötige Korrekturen anzunehmen. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Es bedeutet, dass wir unsere Mitmenschen so lieben und ihnen so dienen, wie Jesus uns geliebt und uns gedient hat. Es bedeutet, dass wir lernen, nach dem Gesetz eines zelestialen Reiches zu leben, damit wir in zelestialer Herrlichkeit verweilen können. Damit der Vater im Himmel uns zu dem machen kann, was in uns steckt, bittet er uns eindringlich, den Einflüsterungen des Heiligen Geistes nachzugeben und den natürlichen Menschen abzulegen und durch das Sühnopfer Christi des Herrn ein Heiliger und so wie ein Kind zu werden. Fügsam, sanftmütig, demütig, geduldig, voll von Liebe und willig, sich allem zu fügen, was der Herr für richtig hält, uns aufzuerlegen, so wie ein Kind sich seinem Vater fügt. Elder Dallin H. Oaks merkt an, das letzte Gericht ist nicht nur eine Bewertung all unserer guten und bösen Taten, all dessen, was wir getan haben, sondern das schließliche Resultat unserer Taten und Gedanken, was wir geworden sind. Die Geschichte von Helen Keller zeigt gleichnishaft, wie solch göttliche Liebe eine bereitwillige Seele zu wandeln vermag. Helen wurde 1880 im US-Bundesstaat Alabama geboren. Gerade einmal 19 Monate alt litt sie an einer nicht weiter diagnostizierten Krankheit, durch die sie blind und taub wurde. Sie war hochintelligent, doch ihr Bestreben, die Welt um sich herum zu deuten und verstehen zu lernen, frustrierte sie immer wieder. Als Helen eines Tages fühlen konnte, dass ihre Familie zum Kommunizieren die Lippen bewegt, statt sich wie sie der Zeichensprache zu bedienen, geriet sie in Rage, weil sie an der Unterhaltung nicht teilnehmen konnte. Als Helen 6 Jahre alt war, waren ihr Drang, sich mitzuteilen, und ihre Frustration schon so stark, dass sie täglich, manchmal sogar stündlich, einen Wutanfall hatte. Helens Eltern stellten für ihre Tochter eine Erzieherin namens Ann Sullivan an. So wie wir den Heiland haben, der mit unseren Schwächen mitfühlen kann, so hatte auch Ann bereits unter schweren Behinderungen und Herausforderungen gelitten und verstand daher Helens Schwierigkeiten. Mit 5 Jahren hatte Ann an einer Krankheit gelitten, die ihre Hornhaut schmerzvoll vernarben ließ und durch die sie fast gänzlich erblindete. Als Ann 8 Jahre alt war, starb ihre Mutter, ihr Vater verließ sie und ihren jüngeren Bruder Jimmy. Sie kamen in ein Armenhaus, wo die Bedingungen so erbärmlich waren, dass Jimmy 3 Monate später verstarb. Ann gab jedoch nie auf und erhielt aufgrund ihrer Hartnäckigkeit einen Platz an der Perkins-Schule für Blinde und Sehbehinderte, an der sie überaus erfolgreich war. Durch eine Operation wurde ihre Sehkraft besser, sodass sie Druckbuchstaben zu lesen vermochte. Als Helen Kellers Vater die Perkins-Schule wegen einer Erzieherin für seine Tochter kontaktierte, fiel die Wahl auf Ann. Zu Beginn war die neue Stelle für Ann alles andere als angenehm. Helen schlug, zwickte und trat ihre Lehrerin und schlug ihr einen Zahn aus. Ann wurde der Situation nur dadurch Herr, dass sie mit Helen in ein eigenes Häuschen auf dem Grundstück der Familie Keller zog. Durch Geduld und Konsequenz gewann sie schließlich das Herz und Vertrauen ihres Schützlings. Wenn wir beginnen, dem göttlichen Lehrer zu vertrauen, statt uns gegen ihn aufzulehnen, kann auch er auf ähnliche Weise mit uns arbeiten, uns erleuchten und uns zu neuen Sphären erheben. Um Helen Begriffe beizubringen, buchstabierte Ann die Bezeichnung für Alltagsgegenstände mit dem Finger auf Helens Handfläche. Helen genoss zwar dieses Fingerspiel, verstand es aber erst in jenem berührenden Augenblick, als Ann W-A-S-S-E-R buchstabierte, während sie Wasser über Helens Hand laufen ließ. Helen schrieb später: Plötzlich enthüllte sich mir das Mysterium Sprache. Ich wusste, dass mit W-A-S-S-E-R jenes wundervolle, kühle Etwas gemeint war, das über meine Hand floss. Dieser zum Leben erweckte Begriff entfachte etwas in meiner Seele, schenkte ihr Licht und Zuversicht, verlieh ihr Freude und Flügel. Für alles gibt es einen Begriff und jeder Begriff gebärt neue Gedanken. Als wir ins Haus zurückkehrten, schien jeder Gegenstand, den ich anfasste, beseelt. Helen Keller wurde später für ihre Liebe zur Sprache, für ihren bemerkenswerten Schreibstil und ihre Redekunst bekannt. In einem Film, der vom Leben Helen Kellers handelt, wird gezeigt, dass ihre Eltern bereits damit zufrieden waren, dass Ann Sullivan es geschafft hatte, ihre wilde Tochter so weit zu zähmen, dass sie nun höflich bei Tisch saß, normal aß und am Ende der Mahlzeit ihre Serviette faltete. Aber Ann ging davon aus, dass Helen zu sehr viel mehr fähig sei und weitreichende Leistungen erbringen sollte. Auch wir sind vielleicht schon ganz zufrieden mit dem bislang Erreichten und damit, dass wir so sind, wie wir sind. Doch unser Heiland erfasst unser herrliches Potenzial, von dem wir derzeit nur rätselhafte Umrisse wahrnehmen. Die Euphorie, die wir verspüren können, wenn sich unser göttliches Potenzial entfaltet, gleicht wohl der Freude, die Helen Keller verspürte, als für sie Begriffe zum Leben erweckt wurden, wodurch sich ihre Seele erhellte und Flügel bekam. Jeder von uns kann Gott lieben und ihm dienen, und jeder ist in der Lage, seinen Mitmenschen ein Segen zu sein. Wir verkündigen, wie es in der Heiligen Schrift heißt, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, was keinem Menschen in den Sinn gekommen ist, das Große, das Gott denen bereitet, die ihn lieben. Betrachten wir nun den unermesslich hohen Preis, den diese kostbare Gottesliebe gekostet hat. Jesus hat uns zu verstehen gegeben, dass er leiden musste, um für unsere Sünden zu sühnen und uns vom Tod, dem Zeitlichen wie dem Geistigen, zu erlösen. Und diese Pein ließ mich, selbst Gott, den Größten von allen der Schmerzen wegen zittern und aus jeder Pore bluten und an Leib und Geist leiden. Und ich wollte den bitteren Kelch nicht trinken und zurückschrecken. Seine Qual in Gethsemane und am Kreuz war größer als alles, was ein Sterblicher je ertragen könnte. Und doch aus Liebe zu seinem Vater und zu uns ertrug er es, und infolgedessen kann er uns nun zugleich Unsterblichkeit und auch ewiges Leben schenken. Es ist von außerordentlicher Symbolkraft, dass Jesus gerade in Gethsemane, der Stätte der Ölpresse, litt und dort Blut aus jeder Pore quoll. Zur Ölherstellung wurden die Oliven damals zunächst dadurch zerquetscht, dass ein großer Stein über sie gerollt wurde. Der entstandene Brei wurde in weiche, lose, gewebte Körbe gelegt, die übereinander gestapelt wurden. Ihr Gewicht presste das erste, feinste Öl aus den Oliven heraus. Dann wurde der Druck durch einen großen Balken oder Stamm erhöht, der über die gestapelten Körbe gelegt wurde. Schließlich wurden, um mit erhöhtem Druck selbst die letzten Tropfen Öl noch aus den Früchten zu pressen, an das Ende des Balkens Steine gehängt. Und das Öl, das ganz zu Beginn aus den Oliven fließt, ist tatsächlich blutrot. Ich denke an den Bericht von Matthäus, der beschreibt, wie der Heiland Gethsemane in dieser schicksalhaften Nacht betrat, dass ihn Angst und Traurigkeit ergriff. Und er ging ein Stück weiter, warf sich zu Boden und betete: Mein Vater, wenn es möglich ist, gehe dieser Kelch an mir vorüber. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Dann, als seine Bedrängnis wohl noch heftiger wurde, flehte er ein weiteres Mal um Erleichterung und schließlich, vielleicht am Gipfel seiner Qual, ein drittes Mal. Er ertrug diese Pein bis der Gerechtigkeit, bis zum letzten Tropfen Genüge getan war. Und dies alles nahm er auf sich, um sie und mich zu erlösen. Welch kostbares Geschenk doch die Liebe Gottes ist. Erfüllt von dieser Liebe, fragt Jesus: Wollt ihr nicht jetzt zu mir zurückkommen und von euren Sünden umkehren und euch bekehren, damit ich euch heile? Liebevoll versichert er uns: Siehe, mein Arm der Barmherzigkeit ist euch entgegengestreckt, und wer auch immer kommt, den werde ich empfangen. Und gesegnet sind jene, die zu mir kommen. Wollen sie nicht den lieben, der sie zuerst geliebt hat? Dann halten sie seine Gebote. Wollen sie nicht dem ein Freund sein, der sein Leben für seine Freunde hingegeben hat? Dann halten sie seine Gebote. Wollen sie nicht in seiner Liebe bleiben und alles empfangen, was er ihnen so huldreich anbietet? Dann halten sie seine Gebote. Ich bete darum, dass wir tatsächlich zur Gänze seine Liebe spüren und in ihr bleiben. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Als ich klein war, bekamen meine Eltern ein Geschenk, das meinem jüngeren Bruder David und mich faszinierte. Es handelte sich um eine kleine Nachbildung der goldenen Platten, die der Prophet Joseph Smith vom Engel Moroni erhalten hatte. Wenn ich mich recht erinnere, bestand diese Nachbildung aus ungefähr 10 Seiten aus Metall, die mit Worten beschrieben waren. Das waren aber nicht die Seiten, die wir so spannend fanden. Wir waren ja mit den Geschichten der Wiederherstellung aufgewachsen. Wir wussten von den goldenen Platten, die tief in einem Hügel vergraben waren und vom Engel Moroni an Joseph Smith übergeben wurden, und hatten in der Parfau davon gesungen. In unseren jungen Gemütern wurde die Neugier geweckt, und es gab nur eines, das wir wirklich sehen wollten. Was stand auf den wenigen Seiten der nachgebildeten Platten, die mit 2 Metallstreifen fest versiegelt waren? Die Platten lagen einige Tage auf einem Tischchen, bis uns unsere Neugier überwältigte. Obwohl uns völlig klar war, dass dies nicht die echten Platten waren, die Moroni überbracht hatte, wollten wir den versiegelten Teil unbedingt sehen. Mehrmals versuchten mein Bruder und ich mit Brotmessern, alten Löffeln und allem, was uns einfiel, den versiegelten Teil gerade weit genug aufzudrücken, um zu sehen, was darin stand, aber nicht so weit, dass die kleinen Metallstreifen zerbrachen. Wenigstens waren wir schlau genug, keine Spuren unserer spitzbübischen kindlichen Neugier zu hinterlassen. Zu unserer großen Enttäuschung waren all unsere Anstrengungen, einen Blick auf die Platten zu erhaschen, nie von Erfolg gekrönt. Ich weiß immer noch nicht, was sich in diesem versiegelten Teil versteckte. Vielleicht ja gar nichts. Der peinliche Teil dieser Geschichte ist aber, dass ich bis zum heutigen Tag nicht weiß, was auf dem Teil der Platten stand, den man eigentlich lesen sollte. Ich kann mir nur denken, dass auf diesen Seiten die Geschichte der Wiederherstellung und das Zeugnis von Joseph Smith und den 8 Zeugen stand, die durch die Hand Moronis die echten Platten sahen. Seit der Erschaffung der Erde hat unser liebevoller Vater im Himmel seinen Kindern durch Propheten den Weg gewiesen, sie geführt und angeleitet. Seine Worte wurden durch die Propheten weitergegeben und in Form der Heiligen Schriften bewahrt, damit wir uns weiterentwickeln und lernen können. Nephi beschreibt es so: Denn meine Seele erfreut sich an den Schriften und mein Herz sinnt über sie nach und schreibt sie nieder zur Belehrung und zum Nutzen meiner Kinder. Siehe, meine Seele erfreut sich an dem, was des Herrn ist, und mein Herz sinnt ständig über das nach, was ich gesehen und gehört habe. Außerdem haben würdige Mitglieder der Kirche des Herrn in vergangenen Evangeliumszeiten wie auch in dieser Evangeliumszeit der Fülle den Heiligen Geist als ständigen Begleiter. Dieser hilft uns dabei, uns geistig weiterzuentwickeln und zu lernen. Mein Bruder war wahrscheinlich, beflissen wie er ist, alles gelesen, was auf den nachgebildeten Platten im Haus unserer Eltern stand. Ich hingegen habe die klaren und kostbaren Wahrheiten ignoriert und meine Energie stattdessen dafür eingesetzt, nach den Dingen zu forschen, die nicht dazu bestimmt waren, offenbart zu werden. Leider kann unsere Weiterentwicklung und unser Leben manchmal durch den törichten Wunsch, einen Blick auf die Platten zu erhaschen, verlangsamt werden oder gar zum Stillstand kommen. Dies kann dazu führen, dass wir unbedingt etwas wissen wollen, was wir im Moment vielleicht noch gar nicht verstehen sollen, und gleichzeitig ignorieren wir die wunderbaren Wahrheiten, die für uns in unsere Lebenssituation gedacht sind. Wahrheiten, die laut Nephis Aussage zu unserer Belehrung und zu unserem Nutzen niedergeschrieben wurden. Nephis Bruder Jakob lehrt: Siehe, groß und wunderbar sind die Werke des Herrn. Wie unergründlich sind die Tiefen seiner Geheimnisse. Und ist es unmöglich, dass der Mensch alle seine Wege herausfinden kann. Jakob zeigt uns, dass wir es nicht erzwingen können, einen Blick auf die Platten zu erhaschen oder die Geheimnisse Gottes offenbart zu bekommen. Stattdessen werden uns die Geheimnisse Gottes nur gemäß seinem Willen und durch die Macht des Heiligen Geistes entfaltet. Jakob fährt fort: Und kein Mensch kennt seine Wege, außer es werde ihm offenbart. Darum, Brüder, verachtet nicht die Offenbarungen Gottes. Denn siehe, durch die Macht seines Wortes ist der Mensch auf das Antlitz der Erde gekommen. Oh, warum sollte er dann nicht imstande sein, der Erde oder dem Werk seiner Hände auf ihrem Antlitz zu gebieten, wie er will und wie es ihm gefällt? Darum, Brüder, trachtet nicht dem Herrn Rat zu erteilen, sondern Rat aus seiner Hand anzunehmen. Um die Geheimnisse Gottes zu verstehen oder auch das, was man nur durch Offenbarung verstehen kann, müssen wir dem Beispiel Nephis folgen, der sagt: Ich war noch sehr jung, wenn auch groß von Gestalt, und ich hatte auch großes Verlangen, von den Geheimnissen Gottes zu wissen. Darum rief ich den Herrn an, und siehe, er besuchte mich und erweichte mir das Herz, sodass ich alle die Worte glaubte, die mein Vater gesprochen hatte. Der Herr selbst erklärt außerdem, dass Nephi Glauben ausgeübt, ihn eifrig und mit demütigem Herzen gesucht und seine Gebote gehalten hat. Nephis Beispiel zeigt, was dazugehört, wenn man nach Wissen strebt: der aufrichtige Wunsch, Demut, Gebet, Vertrauen in den Propheten, Glauben, Eifer und Gehorsam. Auf diese Art und Weise nach Wissen zu streben, steht vollkommen im Gegensatz zu meinem Wunsch, einen Blick auf die Platten zu erhaschen oder dem Versuch, ein Verständnis für etwas zu erzwingen, was dazu bestimmt ist, gemäß dem Zeitplan des Herrn und durch die Macht des Heiligen Geistes offenbart zu werden. In unserer modernen Zeit erwarten wir, dass Wissen jederzeit greifbar ist und auch sein soll. Wenn Informationen nicht sofort zur Verfügung stehen, verwirft man sie oder misstraut ihnen. Wegen des Überflusses an Informationen vertraut manch einer unbewusst einer verfügbaren Quelle unbekannter Herkunft, statt sich auf das vom Herrn vorgegebene Muster für persönliche Offenbarung zu verlassen. Jakob hätte unsere Zeit mit diesen Worten beschreiben können. Aber sie sind ein halsstarriges Volk gewesen und sie haben die Worte der Klarheit verachtet und nach Dingen getrachtet, die sie nicht haben verstehen können. Darum müssen sie wegen ihrer Blindheit, und diese Blindheit kam, weil sie über das Ziel hinausgeschaut haben, notwendigerweise fallen. Denn Gott hat seine Klarheit von ihnen weggenommen und ihnen, weil sie es gewünscht haben, viele Dinge gegeben, die sie nicht verstehen können. Im Gegensatz dazu steht dazu der Ratschlag von Präsident Dieter F. Uchtdorf. Er sprach von Missionaren, aber seine Worte gelten für alle, die nach geistiger Wahrheit streben. Wenn Missionare Glauben an Jesus Christus haben, hat er gesagt, so vertrauen sie dem Herrn so sehr, dass sie seine Gebote befolgen, auch wenn sie den Grund dafür nicht immer ganz verstehen. Ihr Glaube zeigt sich durch ihren Eifer und ihre Werke. Bei der letzten Frühjahrsgeneralkonferenz erklärte Elder Dallin H. Oaks, die Kirche unternimmt große Anstrengungen, um alle vorhandenen Aufzeichnungen offenzulegen. Trotz allem, was wir veröffentlichen können, bleiben bei unseren Mitgliedern manchmal grundlegende Fragen zurück, die sich durch Studium allein nicht beantworten lassen. Manches kann man nur durch Glauben erfahren. Die Propheten von alters haben den gleichen Grundsatz gelehrt, was zeigt, dass die menschliche Natur sich nicht verändert hat und dass das vom Herrn vorgegebene Muster des Lernens zeitlos ist. Denken Sie nur an dieses Sprichwort aus dem Alten Testament. Mit ganzem Herzen vertrau auf den Herrn, bau nicht auf eigene Klugheit. Jesaja erklärte, so hoch der Himmel über der Erde ist, so hoch erhaben sind meine Wege über eure Wege und meine Gedanken über eure Gedanken. Auch Nephi bezeugt dies. Er verkündet, O Herr, ich habe auf dich vertraut, und ich werde auf dich vertrauen, immer da. Glaube an den Herrn und Vertrauen in ihn setzen voraus, dass wir anerkennen, dass seine Weisheit die unsere übersteigt. Außerdem müssen wir anerkennen, dass sein Plan die beste Möglichkeit dafür bietet, uns geistig weiterzuentwickeln und zu lernen. Es wurde nie von uns erwartet, dass wir eine vollkommene Kenntnis von etwas haben. Stattdessen wird von uns erwartet, dass wir auf etwas hoffen, was man nicht sieht, was aber wahr ist. Trotz seines großen Glaubens gesteht Nephi ein, dass sein Verständnis begrenzt ist, als er dem Engel auf dessen Frage, kennst du die Herablassung Gottes, antwortet, ich weiß, dass er seine Kinder liebt, aber die Bedeutung von allem weiß ich nicht. Ähnliches sagt Alma zu seinem Sohn Helaman. Nun sind diese Geheimnisse mir noch nicht völlig kundgetan worden. Darum werde ich davon absehen. Ich bezeuge Ihnen, dass der Vater im Himmel seine Kinder liebt und trotzdem geht es mir wie Nephi und Alma. Ich weiß nicht die Bedeutung von allem. Ich muss aber nicht alles wissen. Auch ich werde davon absehen und geduldig auf den Herrn hoffen, denn ich weiß, ich habe alles als ein Zeugnis, dass all dies wahr ist. Und auch du hast alles als ein Zeugnis für dich, dass es wahr ist. Die Schriften liegen vor dir, ja, und alles deutet darauf hin, dass es einen Gott gibt. Ja, sogar die Erde und alles, was auf ihrem Antlitz ist, ja, und ihre Bewegung, ja, und auch alle Planeten, die sich in ihrer regelmäßigen Ordnung bewegen, bezeugen, dass es einen allerhöchsten Schöpfer gibt. Wenn wir anerkennen, dass wir das Werk eines weisen und hingebungsvollen himmlischen Vaters sind, oh, warum dann nicht zulassen, dass er uns bei unserer geistigen Weiterentwicklung und beim Lernen führt, wie er will und wie es ihm gefällt und nicht unbedingt so, wie wir es wollen. Er lebt. Jesus Christus ist sein einzig gezeugter Sohn und der Erlöser der Menschheit. Dank seines unbegrenzten Sühnopfers hat Christus die Weisheit und die Voraussicht, uns in diesen letzten Tagen zu führen. Joseph Smith ist der Prophet, den er auserwählte, sein Reich auf der Erde in seiner Fülle wiederherzustellen. Thomas S. Monson ist heute sein lebender Prophet und sein Sprachrohr. Dafür lege ich aufrichtig Zeugnis ab. Im Namen Jesu Christi. Amen.
My dear brothers and sisters.
Meine lieben Brüder und Schwestern, heute möchte ich zu den jungen Leuten der Kirche sprechen, zu denen auch unsere wunderbaren Missionare gehören. Selbstverständlich sind Brüder und Schwestern, die im Herzen jung geblieben sind, herzlich eingeladen zuzuhören. Am 21. August wurde der wunderschöne Sapporo-Tempel, der dritte Tempel in Japan, von Präsident Russell M. Nelson geweiht. Der Sapporo-Tempel wurde im Norden Japans auf der Insel Hokkaido errichtet. Genau wie Utah wurde auch Hokkaido von fleißigen, hart arbeitenden Pionieren besiedelt. 1876 wurde ein bekannter Hochschullehrer, Dr. William Clark, gebeten, auf Hokkaido zu unterrichten. Dr. Clark lebte nur 8 Monate in Japan. Doch sein christliches Verhalten hinterließ bei seinen jungen Studenten, die keine Christen waren, einen bleibenden Eindruck. Vor seiner Abreise gab er den Studenten eine Botschaft mit auf den Weg. In dieser Bronzestatue wurde sie verewigt. Er sagte: Jungs, seid ehrgeizig für Christus. Seine Aufforderung für Christus, ehrgeizig zu sein, kann uns heute als Heilige der letzten Tage eine Leitlinie für unsere täglichen Entscheidungen sein. Was bedeutet es, für Christus ehrgeizig zu sein? Für Christus ehrgeizig zu sein bedeutet, dass man motiviert und zielorientiert ist und sich im Werk des Herrn engagiert. Für Christus ehrgeizig zu sein bedeutet nur selten, dass wir aus der Menge herausgegriffen und öffentlich geehrt werden. Für Christus ehrgeizig zu sein bedeutet, dass wir unsere Aufgabe treu und eifrig mit freudigem Herzen und ohne zu klagen in unserer Gemeinde oder unserem Zweig erfüllen. Unsere Missionare, die in aller Welt tätig sind, zeigen ganz hervorragend, was es bedeutet, für Christus wahrhaftig ehrgeizig zu sein. Vor einigen Jahren wurden meine Frau und ich in die Japan-Mission Nagoya berufen. Unsere Missionare waren für Christus äußerst ehrgeizig. Einer dieser Missionare war ein junger Mann namens Elder Cohen. Er hatte bei einem Fahrradunfall, den er als Jugendlicher gehabt hatte, das rechte Bein verloren. Ein paar Wochen nachdem Elder Cohen ins Missionsgebiet gekommen war, erhielt ich einen Anruf von seinem Mitarbeiter. Elder Cohens Beinprothese war bei einem Fahrradunfall kaputt gegangen. Wir brachten ihn zu einer renommierten Einrichtung, wo er in einem Privatzimmer untergebracht wurde. Dort sah ich sein Bein zum ersten Mal und mir wurde klar, welche große Schmerzen er ertragen hatte. Seine Prothese wurde repariert und er kehrte in sein Gebiet zurück. Allerdings ging die Prothese in den folgenden Wochen immer wieder kaputt. Die medizinischen Berater des Gebiets, der Berater schlug mir vor, Elder Cohen nach Hause zurückzuschicken, damit er eine andere Missionsberufung erhalten könne. Ich sträubte mich gegen diesen Rat, denn Elder Cohen war ein ausgezeichneter Missionar und er wollte unbedingt in Japan bleiben. Allmächtig geriet Elder Cohen jedoch an seine körperlichen Grenzen. Trotzdem murrte und klagte er nicht. Abermals empfahl man mir, Elder Cohen irgendwo einzusetzen, wo er nicht Fahrrad fahren musste. Ich ließ mir die Situation durch den Kopf gehen, dachte über Elder Cohen und seine Zukunft nach und betete darüber. Schließlich hatte ich das Gefühl, dass Elder Cohen nach Hause zurückkehren und auf eine neue Missionsberufung warten solle. Ich rief ihn an, sagte ihm, wie sehr ich ihn schätzte und mich um ihn sorgte, und teilte ihm dann meine Entscheidung mit. Er erwiderte nichts. Ich konnte nur hören, dass er am anderen Ende der Leitung weinte. Ich sagte, Alacone, Sie müssen mir nicht sofort antworten. Ich rufe Sie morgen wieder an. Bitte geben Sie mir beten Sie aufrichtig und denken Sie über meine Empfehlung nach. Als ich am nächsten Tag anrief, sagte er demütig, er werde meinem Rat folgen. Bei unserem Abschiedsgespräch fragte ich ihn, Elder Cohn, hatten Sie in Ihren Missionspapieren eigentlich vermerkt, dass Sie in eine Mission berufen werden möchten, in der Sie nicht Fahrrad fahren müssen? Er antwortete, ja, Präsident, das habe ich gemacht. Ich erwiderte, aber Sie wurden doch in die Japan-Mission Nagoya berufen, wo Sie Fahrrad fahren müssen. Haben Sie das Ihrem Pfahlpräsidenten gesagt? Seine Antwort überraschte mich. Nein, meinte er. Ich befand einfach, wenn der Herr mich dorthin beruft, dann gehe ich eben ins Fitnessstudio und trainiere meinen Körper so, dass ich Fahrrad fahren kann. Am Ende unseres Interviews fragte er mich mit Tränen in den Augen, Präsident Yamashita, warum bin ich nach Japan gekommen? Warum bin ich hier? Ohne zu zögern, antwortete ich, ich kenne zumindest einen Grund, weshalb Sie hierher gekommen sind. Sie sind meinetwegen gekommen. Ich habe begriffen, mit was für einem großartigen jungen Mann ich hier tätig gewesen bin, sein durfte. Ich empfinde es als Segen, Sie zu kennen. Ich freue mich, berichten zu können, dass Alacone zu seinem Lieben heimkehrte und einer Mission zugewiesen wurde, in der er mit dem Auto unterwegs sein konnte. Ich bin nicht nur auf Alacone stolz, sondern auf alle Missionare in der ganzen Welt, die ihren Dienst bereitwillig, ohne Murren und Klagen verrichten. Danke, Elders und Sisters, für Ihren Glauben, Ihre zielgerichtete Arbeit und dafür, dass Sie für Christus so ehrgeizig sind. Das Buch Mormon enthält viele Berichte über Menschen, die für Christus ehrgeizig waren. Als junger Mann verfolgte einmal der Jüngere die Kirche und deren Mitglieder. Später erfuhr er eine tiefgreifende Herzenswandlung und ging als machtvoller Missionar unter die Menschen. Er suchte die Führung des Herrn, und er war seinen Mitarbeitern bei der gemeinsamen Arbeit ein großer Segen. Der Herr stärkte ihn, und einmal meisterte die Prüfungen, denen er sich gegenüber sah. Eben jener Alma gab seinem Sohn Elamann folgenden Rat. Wer auch immer sein Vertrauen in Gott setzt, der wird in seinen Prüfungen und seinen Mühen und seinen Bedrängnissen gestärkt. Halte die Gebote Gottes. Berate dich mit dem Herrn in allem, was du tust, und er wird dich zum Guten lenken. Unser zweiter Sohn blieb den Großteil seiner Jugend der Kirche fern. Als er 20 wurde, hatte er ein Erlebnis, das in ihm den Wunsch weckte, sein Leben zu ändern. Dank der Liebe, der Gebete und der Hilfe von seiner Familie und von Mitgliedern der Kirche und vor allem durch das Mitgefühl und die Gnade des Herrn wurde er in der Kirche wieder aktiv. Später wurde er als Missionar in die Washington-Mission Seattle berufen. Anfangs war er äußerst entmutigt. In den ersten 3 Monaten ging er jeden Abend ins Badezimmer und weinte. Wie Alacone versuchte er zu verstehen, warum er dort war. Nach einem Jahr im Missionsgebiet erhielten wir eine E-Mail von ihm. Sie war die Antwort auf unsere Gebete. Er schrieb, gerade jetzt kann ich die Liebe Gottes und Jesu wirklich spüren. Ich werde hart arbeiten, wie die Propheten vor Alters werden. Obwohl ich mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen habe, bin ich wirklich glücklich. Es gibt nichts Besseres, als Jesus zu dienen. Es gibt nichts, was dem gleich käme. Ich bin sehr glücklich. Es ging ihm wie Alma. Und oh, welche Freude und welch wunderbares Licht sah ich. Ja, meine Seele war von Freude erfüllt, die ebenso übergroß war wie meine Qual. Jeder macht im Leben Prüfungen durch. Wenn wir aber für Christus ehrgeizig sind, können wir unseren Blick fest auf ihn richten und trotz allem Freude empfinden. Unser Erlöser ist das vollkommene Beispiel. Er war sich seiner heiligen Mission genau bewusst und hat gehorsam den Willen Gottes des Vaters getan. Was für ein besonderer Segen ist es doch, dass wir uns sein herausragendes Beispiel jede Woche beim Abendmahl erneut ins Gedächtnis rufen können. Meine lieben Brüder und Schwestern, wir sind für Christus ehrgeizig, wenn wir treu dienen, Aufgaben demütig annehmen, großmütig ausharren, innig beten und würdig vom Abendmahl nehmen. Mögen wir für Christus ehrgeizig sein, wenn wir unsere Schwierigkeiten und Prüfungen mit Geduld und Glauben annehmen. Und mögen wir Freude auf unserem von Bündnissen vorgezeichneten Weg haben. Ich bezeuge, dass der Herr sie kennt. Er kennt ihre Kämpfe und ihre Sorgen. Er kennt ihren Wunsch, ihm eifrig, ja ehrgeizig zu dienen. Möge er sie dabei führen und segnen. Im Namen Jesu Christi. Amen.
We're grateful for all who have spoken to
Wir danken allen, die heute Nachmittag zu uns gesprochen haben, sowie dem Missionarschor für die wunderschöne Musik.
Wir
danken allen Missionaren, egal wo sie jetzt draußen in der Welt dienen, dass sie wunderbar sind und kostbar. Wir erinnern die Brüder daran, dass heute Abend um 18 Uhr Ortszeit im Konferenzzentrum die allgemeine Priesterdomsversammlung stattfindet. Die landesweite Sendung mit dem Tabernakelchor wird morgen von 9.30 Uhr bis 10 Uhr Ortszeit ausgestrahlt. Unmittelbar danach beginnt die Versammlung am Sonntagvormittag. Der Schlusssprecher dieser Versammlung ist Elder Dallin H. Oaks vom Kollegium der 12 Apostel. Nach seinen Worten schließt der Chor die Versammlung mit dem Lied Hoffnung Israels. Das Schlussgebet spricht dann Elder Alan D. Haney von den 70ern.
Nearing the end of his earthly ministry, our
Gegen Ende seines irdischen Wirkens gebot unser Heiland Jesus Christus seinen Jüngern, darum geht zu allen Völkern und macht allen Menschen zu meinen Jüngern und geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen. Allen Christen gelten diese Gebote, jedermann vom Evangelium zu erzählen. Viele nennen dies den Missionsauftrag. So wie Elder Neil L. Anderson in der Morgenversammlung erwähnt hat, sind die heiligen letzten Tage gehören sicherlich zu denen, die sich entschlossen, dieser großen Aufgabe widmen. So soll es auch sein, denn wir wissen, dass Gott alle seine Kinder liebt und dass er in diesen letzten Tagen zum Segen aller seiner Kinder entscheidende zusätzliche Erkenntnis und Macht wiederhergestellt hat. Der Heiland hat uns gelehrt, alle Menschen wie Brüder und Schwestern zu lieben. Und wir setzen dies in die Tat um, wenn wir unser Zeugnis und die Botschaft vom wiederhergestellten Evangelium in alle Nationen, Geschlechter, Sprachen und Völker weitergeben. Dies ist ein wesentliches Merkmal eines heiligen letzten Tage. Wir betrachten es einen Vorzug, der uns Freude bereitet. Was könnte mehr Freude bereiten, als den Kindern Gottes von den Wahrheiten der Ewigkeit zu erzählen? Heute stehen uns viele Mittel und Wege zur Verbreitung des Evangeliums zur Verfügung, die frühere Generationen nicht hatten. Es gibt das Fernsehen, das Internet und soziale Medien. Es gibt viele wertvolle Botschaften, mithilfe derer wir das wiederhergestellte Evangelium vorstellen können. Die Kirche ist in vielen Ländern bekannt. Die Zahl der Missionare hat sich enorm erhöht. Aber schöpfen wir all diese Hilfsmittel wirklich voll aus? Ich denke, die meisten von uns würden das verneinen. Wir wollen bei der uns von Gott übertragenen Aufgabe, das wiederhergestellte Evangelium in aller Welt zu verkünden, mehr bewirken. Es gibt viele gute Anregungen, wie man das Evangelium verbreiten kann, die in einzelnen Fehlen oder Ländern funktionieren. Da wir aber eine weltweite Kirche sind, möchte ich über Anregungen sprechen, die überall funktionieren. Von gerade gegründeten Einheiten bis hin zu schon lange bestehenden Volkskulturen, die dem Evangelium Jesu Christi gegenüber derzeit aufgeschlossen sind, bis hin zu Kulturen und Nationen, die Religionen zunehmend feindselig gegenüberstehen. Ich möchte über Anregungen sprechen, die man gleichermaßen bei praktizierenden Anhängern Jesu Christi wie auch bei denen anwenden kann, die seinen Namen noch nie vernommen haben. Bei Menschen, die mit ihrem derzeitigen Leben zufrieden sind und auch bei solchen, die sich dringend verbessern möchten. Was kann ich sagen, was Ihnen bei der Verbreitung des Evangeliums hilft, ganz gleich, wie Ihre Lebensumstände aussehen? Wir brauchen die Hilfe aller Mitglieder. Jedes Mitglied, kann mithelfen, weil es bei der Verbreitung des wiederhergestellten Evangeliums zu allen Nationen, Geschlechtern, Sprachen und Völkern so viele verschiedene Aufgaben zu erfüllen gibt. Uns allen ist bekannt, dass die Mitwirkung der Mitglieder bei der Missionsarbeit für die Bekehrung und auch die Aktiverhaltung entscheidend ist. Präsident Thomas S. Monson hat erklärt, es ist jetzt an der Zeit, dass die Mitglieder und die Missionare zusammenkommen und im Weingarten des Herrn zusammenwirken, um Menschenseelen zu ihm zu bringen. Er hat uns die Mittel bereitgestellt, das Evangelium auf vielfache Weise zu verkünden, und wird uns bei unserer Arbeit helfen, wenn wir im Glauben handeln, um sein Werk zu verrichten. Zitat Ende. Als Christ haben wir unser Leben lang die Pflicht und den Vorzug, das wiederhergestellte Evangelium zu verbreiten. Elder Quentin L. Cook gibt zu bedenken: Missionsarbeit ist nicht wie eine von 88 Klaviertasten, die nur gelegentlich gespielt wird. Vielmehr gleicht sie einem wichtigen Akkord in einer unwiderstehlichen Melodie, die man sein Leben lang anschlagen muss, will man seiner Verpflichtung gegenüber dem Christentum und dem Evangelium Jesu Christi treu bleiben. Zitat Ende. Es gibt dreierlei, was jedes Mitglied tun kann, um bei der Verbreitung des Evangeliums mitzuhelfen, ganz gleich in welchen Umständen es lebt oder arbeitet. Wir alle müssen uns all dies zur Aufgabe machen. Erstens, wir alle können um den Wunsch beten, bei diesem unerlässlichen Teil des Erlösungswerks mitzuhelfen. Jede Anstrengung beginnt mit einem Wunsch. Zweitens, wir können selbst die Gebote halten. Treue, gehorsame Mitglieder sind das beste Zeugnis für die Wahrheit und den Wert des wiederhergestellten Evangeliums. Noch wichtiger ist aber, dass treue Mitglieder stets den Geist des Herrn bei sich, der sie führt, wenn sie in diesem großen Werk mitwirken und das wiederhergestellte Evangelium Jesu Christi verbreiten wollen. Drittens, wir können um Inspiration beten, was wir in unseren jeweiligen Umständen tun können, um anderen das Evangelium zu bringen. Das ist etwas anderes, als für die Missionare zu beten oder dafür, was andere tun können. Wir müssen für das beten, was wir selbst tun können. Vergessen wir beim Beten nicht, dass Gebete um Inspiration dieser Art erhört werden, wenn damit eine innere Verpflichtung einhergeht. In den Heiligen Schriften wird dies als wirklicher Vorsatz oder volle Herzensabsicht bezeichnet. Verpflichten Sie sich beim Beten innerlich, der Inspiration, die Sie bekommen, zu folgen. Versprechen Sie dem Herrn, dass Sie hören werden, wenn er Sie inspiriert, mit jemandem über das Evangelium zu sprechen. Wir müssen uns vom Herrn leiten lassen, denn einige sind zu einer bestimmten Zeit bereit für die zusätzlichen Wahrheiten des wiederhergestellten Evangeliums und andere nicht. Wir dürfen uns niemals anmaßen, selbst darüber zu urteilen, wer bereit ist und wer nicht. Der Herr kennt das Herz aller seiner Kinder. Wenn wir um Inspiration beten, hilft er uns, Menschen zu finden, von denen er weiß, dass sie bereit sind, das Wort zu vernehmen. Als Apostel des Herrn fordere ich jedes Mitglied und alle Familien in der Kirche auf, darum zu beten, dass der Herr ihnen helfen möge, Menschen zu finden, die bereit sind, die Botschaft des wiederhergestellten Evangeliums Jesu Christi zu empfangen. Elder M. Russell Ballard hat uns diesen wichtigen Rat gegeben, dem ich beipflichte. Vertrauen Sie dem Herrn. Er ist der Hirte, er kennt seine Schafe. Wenn wir uns nicht beteiligen, entgeht die Botschaft von der Wiederherstellung vielen, die sie sonst hören würden. Das Prinzip ist recht einfach. Beten Sie, allein und mit der Familie, um Gelegenheiten zur Missionsarbeit. Wenn wir Glauben zeigen, werden sich diese Gelegenheiten auftun, und man muss dabei nicht gezwungenermaßen oder gekünstelt antworten. Die Antworten werden sich ganz natürlich aus der Zuneigung zu unseren Brüdern und Schwestern ergeben. Zitat Ende. Ich weiß, dass dies wahr ist. Ich füge meine Verheißung hinzu. Mit dem Glauben, dass der Herr uns hilft, werden wir geführt und inspiriert und finden große Freude in diesem Werk der Liebe, das von ewiger Tragweite ist. Unter Erfolg bei der Verbreitung des Evangeliums verstehen wir dann, dass wir Menschen liebevoll und mit der aufrichtigen Absicht, ihnen zu helfen, einladen, ganz gleich, wie sie darauf reagieren. Hier einige weitere Anregungen, wie das Evangelium besser verbreitet werden kann. Wir dürfen nicht vergessen, dass Menschen lernen, wenn sie bereit dazu sind und nicht dann, wenn wir bereit sind, ihnen das etwa beizubringen. Was uns interessiert, beispielsweise die wichtigen zusätzlichen Lehren in der wiederhergestellten Kirche, ist gewöhnlich nicht das, was andere interessiert. Andere sind in der Regel mehr auf die Ergebnisse der Lehre aus, nicht auf die Lehre an sich. Wenn Sie beobachten oder erleben, was das wiederhergestellte Evangelium Jesu Christi in unserem Leben bewirkt, spüren Sie den Geist und interessieren sich für die Lehre. Sie haben vielleicht auch Interesse, wenn Sie nach mehr Glück oder Nähe zu Gott suchen oder den Sinn des Lebens besser verstehen wollen. Daher müssen wir aufmerksam und gebeterfüllt zu erkennen versuchen, wie wir uns danach erkundigen können, inwieweit jemand Interesse hat, mehr zu erfahren. Das hängt von mehreren Faktoren ab, beispielsweise von der derzeitigen Lebenssituation des Betreffenden und unserer Beziehung zu ihm. Das ist ein gutes Thema für Ratsgremien, Kollegien und Frauenhilfsvereinigungen. Zweitens, wenn wir uns mit Menschen unterhalten, dürfen wir nicht vergessen, dass die Einladung, mehr über Jesus Christus und sein Evangelium zu erfahren, besser ist als die Einladung, mehr über unsere Kirche zu erfahren. Wir wollen, dass sich die Menschen zum Evangelium bekehren. Wertschätzung für die Kirche entsteht erst nach der Bekehrung zu Jesu Christus, nicht davor. Das Buch Mormon spielt dabei eine entscheidende Rolle. Viele, die Kirchen argwöhnisch betrachten, lieben dennoch den Heiland. Stellen Sie das Wichtigste an die erste Stelle. Drittens, in unserem Bemühen, andere mit dem wiederhergestellten Evangelium bekannt zu machen, müssen wir authentisch sein und aus freundschaftlichem Interesse heraus handeln. Dies geschieht, wenn wir jemandem bei einem Problem helfen, von dem er erzählt, oder wenn wir mit Mitbürgern vor Ort bei Projekten zusammenarbeiten, die etwa dazu beitragen, Leid zu lindern, Armen und Bedürftigen beizustehen und die Lebensqualität der Menschen zu verbessern. Viertens, wir sollten unsere Bemühungen, das Evangelium zu verbreiten, nicht nur auf unseren Freundes- und Bekanntenkreis beschränken. Bei der Olympiade erfuhren wir von einem Taxifahrer in Rio de Janeiro, der Mitglied der Kirche ist und Exemplare des Buches Mormon in 7 verschiedenen Sprachen dabei hatte und jedem eins gab, der es nehmen wollte. Er nannte sich der taxifahrende Missionar. Er sagte, die Straßen von Rio de Janeiro sind mein Missionsgebiet. Clayton M. Christensen, der als Mitglied beeindruckende Erfahrungen bei der Missionsarbeit gemacht hat, erklärt, Zitat, in den letzten 20 Jahren hat sich kein Zusammenhang feststellen lassen zwischen der Tiefe einer Freundschaft oder Bekanntschaft und der Wahrscheinlichkeit, dass sich jemand für das Evangelium interessiert. Zitat Ende. Fünftens. Die Bischofschaft kann eine besondere Abendmahlsversammlung planen und die Mitglieder auffordern, interessierte Menschen mitzubringen. Die Mitglieder der Gemeinde trauen sich eher, ihre Bekannten zu einer solchen Versammlung einzuladen, weil sie davon ausgehen können, dass der Inhalt der Versammlung gut geplant wurde und Interesse weckt und die Kirche gut vorstellt. Sechstens, es gibt viele weitere Möglichkeiten, das Evangelium zu verbreiten. Diesen Sommer erhielt ich beispielsweise einen freudigen Brief von einem neuen Mitglied. Diese Frau hatte das Evangelium kennengelernt, nachdem ein alter Klassenkamerad sie angerufen und sich, als sie erkrankt war, nach ihrem Befinden erkundigt hatte. Sie schrieb, Zitat, ich war beeindruckt von der Art und Weise, wie er sich mit mir unterhielt. Nachdem ich mich einige Monate mit den Missionaren getroffen hatte, ließ ich mich taufen. Mein Leben ist seitdem besser. Zitat Ende. Wir alle kennen viele, deren Leben mit dem wiederhergestellten Evangelium besser wäre. Bemühen wir uns um sie? Siebtens. Unsere jungen Mitglieder sind fasziniert von den sozialen Medien und kennen sich gut damit aus. Das eröffnet ihnen ganz neue Möglichkeiten, auf andere zuzugehen und bei ihnen Interesse am Evangelium zu wecken. Mormon beschreibt das Erscheinen des Heilands bei den Nephiten und erklärt dann, er lehrte die Kinder und diente ihnen und er löste ihnen die Zunge, sodass sie reden konnten. Heute würden wir wohl sagen, er löste ihnen den Daumen zum SMS-Schreiben, sodass sie reden konnten. Nur zu, ihr Jugendlichen. Das Evangelium zu verbreiten ist keine Last, sondern eine Freude. Was wir Missionsarbeit der Mitglieder nennen, ist kein Programm, sondern eine Einstellung, die von Liebe und dem Wunsch geprägt ist, auf unsere Mitmenschen zuzugehen und ihnen zu helfen. Sie gibt uns außerdem die Gelegenheit, Zeugnis dafür abzulegen, was uns das wiederhergestellte Evangelium unseres Heilands bedeutet. Ella Ballard hat gesagt, einer der wichtigsten Beweise für unsere Bekehrung und dafür, was uns das Evangelium bedeutet, zeigt sich in unserer Bereitschaft, andere daran teilhaben zu lassen. Zitat Ende. Ich lege Zeugnis für Jesus Christus ab, der das Licht und das Leben der Welt ist. Sein wiederhergestelltes Evangelium weist uns den Weg durchs Erdenleben. Sein Sühnopfer gibt uns die Gewissheit, dass es ein Leben nach dem Tod gibt und die Kraft, bis zur Unsterblichkeit durchzuhalten. Sein Sühnopfer gibt uns die Möglichkeit, Vergebung für unsere Sünden zu erlangen und uns nach Gottes herrlichem Erlösungsplan für das ewige Leben bereit zu machen. Die größte aller Gaben Gottes. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Our beloved Father in heaven.
Unser geliebter Vater im Himmel, wir sind so dankbar für die Gelegenheit, die wir hatten, zusammenzukommen und für alles, was du uns gelehrt hast, für die Eindrücke, die sich eingestellt haben in Herz und Sinn. Wir sind dankbar für Propheten, Seher und Offenbarer, vor allem für unseren lieben Propheten, Präsident Thomas S. Monson. Du weißt, dass wir für ihn beten. Wir fühlen uns geehrt, auf dieser Erde zu einer Zeit zu sein, wo das Evangelium wiederhergestellt ist und der Welt deinen Sohn Jesus Christus verkünden können und ein klares Verständnis von dir und von der Wichtigkeit seines Sühnopfers haben. Wir sind dankbar, dass wir die Ehre des Propheten Joseph Smith verteidigen können, dass wir Zeugnis ablegen können von Joseph Smith und vom Buch Mormon. Bitte hilf uns, anders zu sein, anders nach diesem Tag und auch nach morgen. Hilf uns zu handeln. Hilf uns, uns zu ändern. Hilf uns besonders, freundlicher zu sein und uns mehr um andere zu sorgen. Hilf uns, diejenigen zu finden, die belastet sind, die ringen, die vom Weg abgeirrt sind oder noch keine Gelegenheit hatten, diese Wahrheiten zu hören. Hilf uns, auf sie zuzugehen und daran zu denken, dass sie wahrlich unsere Brüder und Schwestern sind. Vater, wir lieben dich und wir freuen uns auf den Tag, da wir vor dir stehen können und wieder in deine Arme geschlossen werden können. Und dies alles sagen wir im Namen deines Sohnes, unseres Erretters, Jesus Christus. Amen.
Dies war eine Übertragung von der 186. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Es haben Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche gesprochen. Für die Musik sorgte ein Chor von Missionaren aus der Missionarsschule in Provo. Diese Sendung war eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt.